Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Alberts Pur Vegan, die Happytaria. Rein pflanzliche Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau. Gesunde und schon mehrfach ausgezeichnete Erzeugnisse für eine ausgewogene Ernährung. Ökologisch, hochwertig und super lecker. Werde auch du heute zum Happytarier. Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de, die Erklärvideoagentur, wünscht gute Unterhaltung. Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lust auf Vegan Podcast. Jetzt kommt die Premiere, der Talk. Und es ist eine Premiere. Ich habe zwei Gäste. Ich versuche das heute mal zu managen. Zum einen Uwe Boll. Für mich natürlich erstmal relevant Wahlmainzer, internationaler Regisseur, Drehbuchautor, Produzent und Kai Blasberg, wo ich mich auch sehr freue. Ich hoffe, ich trete dir nicht zu nah, wenn ich sage Mr. Tele 5. Also das bist du für mich persönlich, weil daher bin ich quasi ein Fan von dir, von deiner langen Zeit bei Tele 5. Aber da erzählst du uns vielleicht.
Ich glaube, gibt es schlimmere Beschimpfungen, die ich schon gehört habe.
Na, also ich sehe es gar nicht als Beschimpfung. Das ist Kult geworden und dafür bist du ja nicht ganz unwesentlich beteiligt. So, jetzt fragen sich natürlich viele, oh, was ist das für eine Mischung? Also wenn man das jetzt, ich sag mal, als Witz erzählen würde, treffen sich ein Regisseur, ein Rinderzüchter, kommen wir gleich drauf, und ein Veganer. Das wäre so die Beschreibung der Sendung. Ich möchte jetzt erstmal was vorlesen und zwar, um fair zu bleiben, Uwe, ich möchte es dir vorlesen. Ich schätze mal ein, von welcher Webseite ich das jetzt vorlese. Dies führt zu viel zu hohem Fleischkonsum, der den Großkonzernen in die Hände spielt, die sich jeder Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit entziehen. Nebenbei, durch viel zu viel Fleisch und Wurst jeden Tag entstehen fast alle Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf, Adipositas. Die Kosten dieser Krankheiten trägt wiederum die Allgemeinheit. Du darfst jetzt mal raten. Von welcher Webseite könnte das sein?
Bundesgesundheitsministerium.
Hätte ich auch gedacht. Es ist von der Seite südhöfter.de.
Ah, in der Rubrik. Südhöfter.
Ich wollte gerade sagen, das ist doch mein Text.
Ja, genau. Deswegen habe ich ja gesagt, du darfst quasi fairerweise nicht mitraten. Das fand ich super spannend. Ich meine, die erste Frage wäre jetzt natürlich erstmal, wie kommt ein Fernsehmensch dazu oder auf die Idee, in den höchsten Norden zu ziehen und zu sagen, ich möchte Landwirt, Züchter, wie auch immer werden.
Da fangen wir ja schon mal vom ersten Missverständnis an. Ich bin Nachbar eines Rinderzüchters und ich bin zufällig in den Norden. Das Einzige, was an mir nordfriesisch ist, ist mein Vorname. Wir haben als Ehepärchen uns eine neue Lebenssituation ausgesucht und das hätte jetzt auch Gummersbach sein können. Das hätte aber auch Bad Tölz sein können. Aber in Bad Tölz hat er ein ähnliches Anwesen wie das, was wir hier oben dann erstehen durften, den Faktor 10 gekostet. Und den konnte ich trotz Legendenstatus als TV-Manager mir nicht leisten. Und deswegen sind wir nach Nordfriesland gezogen. Und da hieß unser Nachbar Herwig Feddersen. Und der hat 250, 270, 280 Rinder, Fersen. Und ich habe eine Menge gelernt in der Zeit. Und die Website, die du gerade referierst, ist tatsächlich im ersten Lockdown entstanden in Bad Tölz, in der Nähe von Bad Tölz, im bayerischen Oberland. Da habe ich das alles geschrieben und all das, was ich gelernt habe, durch die ersten Jahre hier oben zusammengefasst. Und deswegen, das macht sehr viel Freude. Das macht auch sehr viel mit deiner Seele, weil ich, wenn ich hier gerade rausschaue aus meinem Fenster, dann sehe ich die Fersen und die Bullen und die Luxusherde, die draußen hier steht, obwohl das Wetter wirklich beschissen ist gerade, sehe ich kilometerweise in die östliche Richtung gerade. Und es ist still und ruhig und alles ist wunderbar.
Ich höre begeistert euren Podcast, den ich auch wirklich empfehlen kann, Boll Blasberg. Da findet man den ja überall. Nichtsdestotrotz, und das ist ja so das Oberthema, ich sag mal, ich habe mal gesagt, Cancel Culture, whatever. Das heißt, du bist da involviert in diesen Vertrieb, nehme ich mal an, und schreibst dann trotzdem so einen Satz. Und auch wenn das jetzt gleich wieder losgeht, ich persönlich finde das absolut okay und auch gut, denn wir müssen eben diese Abkehr erstmal von dieser Massentierhaltung schaffen. Wenn wir das mal schaffen, was ja eh schon eigentlich utopisch ist, dann können wir uns irgendwann mal über, ich sag mal, Kleinkram in Anführungszeichen unterhalten. Und da kommst du ins Spiel, Uwe. Ich habe deine Biografie gelesen, beziehungsweise ich habe sie als Hörbuch. Das ist im Kapitel 3. Beschreibst du eine Situation, da warst du in Vancouver und hattest irgendwie eine Diskussion mit Tierschützern und hast nämlich so eine ähnliche Aussage getroffen.
Nein, ich hatte den Film.
Also da ging es um Earthlings, entschuldige. Da habt ihr Earthlings gezeigt.
Ein sehr, sehr harter Film über Animal Abuse, nicht jetzt über Massentierhaltung, das ist ja nur ein Teil davon. Da gibt es auch Tiere eben für Versuche, Menschenversuche, Kosmetikversuche, Zirkusse und so weiter. Und der Joaquin Phoenix ist ja der Erzähler bei dem Film. Und ich hatte den Nordamerika-Vertrieb übernommen und habe da mit dem Tierschutzverbund Vancouver so eine Kinoaufführung gemacht, ja. Und danach die Diskussion war dann eben wieder so typisch wie von Bürokraten. Da müssen Sie diesen Antrag schreiben und unterschreiben, ja. Und ich habe dann gesagt, nee, Sie müssen Leute, die Tiere quälen, auf die Fresse hauen und an Ort und Stelle fertig machen. Und wenn ihr die Chance habt, in Laboratorien oder so zu arbeiten, befreit die Tiere, lasst sie raus, haut alles zu Klump, ja, so. Und da waren die natürlich dann nicht so begeistert als Mitveranstalter der Organisation. Ja, aber ich habe auch gesagt, mit diesem halbgaren Geschwafel kommt man nicht mehr weiter. Weil wir sehen ja, egal welches Thema, das ist ja jetzt nur dieses Tierthema, können wir über Natur reden, über Umweltschutz. Mit Versprechungen und unterschriebenen Petitionen oder unterschriebenen Dingen wird es nicht weitergehen. Ich esse ja Fleisch, also wenn man jetzt darüber redet. Und ich glaube einfach, dass auch Fleisch ja vom Menschen gezüchtet wurde, schon immer sozusagen, als zusätzliche Ernährungsmöglichkeit. Und ich denke auch, wenn Tiere ein gutes Leben haben auf der Weide und wirklich draußen sind, egal welches Tier, dass das ein fairer Deal ist, ja, dass der Mensch sozusagen Tiere züchtet, die gut ernährt, die haben ein gutes Leben und nach 2, 3, 4 Jahren, je nachdem, was für ein Tier, kommt die möglichst stressfreie Tötung, Schlachtung und Essen, also eben auch nicht lange Transporte und so weiter. Das ist meine Einstellung dazu, aber es ist natürlich so, dass dieses Argument, was ja immer als Totschlagargument kommt, ist, dann ist es nur noch für die Reichen. Das ist ja sozusagen das Argument der Politiker, die immer so tun, als ob sie quasi jetzt hier die Armen repräsentieren. Und dann wird eben gesagt, wenn man nur noch Demeter Mega Bio hat, dann kann sich's keiner mehr leisten. Von daher ist es jetzt für mich so eine Sache, da kriege ich eine Nussecke, das ist natürlich das Beste.
Jetzt sind wir bei Boll Blasbeck gelandet, original. Ja, ja.
Ich habe einen Podcast gekauft. Ich aus der Schule. Danke, Walti, danke. Sehr gut. Aber warte, ich muss den Podcast weitermachen. So, jetzt sind wir wieder da. Aber das ist meine Meinung dazu. Also ich bin sehr großer Essensfan und bin eben leider auch im Burscheid mit Leberwurst, Butterbroten aufgewachsen und so. Und wenn man ganz von früher eben wirklich diese Dinge so in sich hat, ist es einfach sehr, sehr schwer, Nein zu Fleisch zu sagen. Also für mich sehr, sehr schwer und ich mach's einfach nicht. Ich esse weniger Fleisch wie in den letzten Jahren, ja, und versuche eben mehr auf Fisch zu essen, versuche auch mehr auf vegetarische Gerichte zu essen, aber ich brauche es einfach trotzdem.
Grundsätzlich, deswegen habe ich euch eingeladen, das ist Sinn der Runde und das ist auch spannend. Das ist im Übrigen eine Meinung, die ich tatsächlich akzeptiere. Ich höre schon den nächsten Aufschrei. Nicht, weil ich jetzt ein Fan von dir bin, was ich natürlich bin, okay, das gebe ich zu, aber das ist für mich die einzig ehrliche Antwort, die ich persönlich gelten lasse in der Diskussion, wenn jemand sagt, ich esse Fleisch, weil ich es gerne esse. Das ist so, aber es ist ja dieses, ja, ich esse ja nur ganz wenig Fleisch und nur beim Metzger des Vertrauens und so weiter. Ich meine, 98% sind eben Massentierhaltung. Aber die Frage ist natürlich, vielleicht Keimer aus deiner Sicht, ist das denn so, wie ihr das macht oder du das machst, ist das ja auch rentabel? Also sonst denke ich mal, würdest du es nicht machen. Das heißt aber, ich meine, die Preise für Fleisch sind ja faktisch zu billig.
Die Situation ist ja so gewesen, dass ich hier hingekommen bin und ein erfolgreicher Marktwirtschaftler war und habe festgestellt, der Bauer kann seine Preise gar nicht festlegen, sondern der Zwischenhändler, der Händler des Viehs und die Schlachthöfe legen den Preis fest und dann kriegt er mitgeteilt und dann kann er entscheiden, ob seine schlachtfähigen Tiere abgeholt werden oder eben nicht. Und deswegen habe ich ihm gesagt, lass uns doch mal ausprobieren, ob wir es im Direktversand nicht anders hinkriegen. Die Zahlungskräftigen, die sitzen nicht in Nordfriesland, die sitzen in Hamburg und in Berlin und in München und in Mainz. Und dann haben wir das angefangen und du musst in der Geschichte ja auch eine Marke kreieren, weil Marke heißt Storytelling und ohne eine Story kriegst du heute gar nichts mehr verkauft und das ist ja beim Fleisch wirklich ganz anders, weil jeder Fruchtzwerg im Regal im Supermarkt hat eine eigene Melodie, nur Fleisch liegt wie so ein Brocken im Regal da hinten, da steht dann die Gewichtszahl noch drauf und dass es Rindfleisch ist, aber du weißt überhaupt nicht, was du da kaufst und auch beim Metzger deines Vertrauens ist das in der Regel nicht der Fall. So, und ich kann dir hier tatsächlich sagen, wer das war, den wir da anbieten. Ich bin da nicht ganz so der Ansicht wie der Uwe. Wir waren 30 Jahre in München. Wir waren kurz davor, Vegetarier zu werden, weil wir einfach kein Fleisch mehr gekauft haben. Ab und zu beim Hermannsdorfer, einem Biolandbetrieb, der ehemalige Hertha-Chef, hat dann irgendwann auch gesagt, diese Massen, also es war Ende der 70er hat er sich selbstständig gemacht, ist rausgegangen, hat gesagt, ich kann das nicht mehr vertreten. Und ich bin ja im Westerwald groß geworden, im Umfeld von Landwirten. Deswegen wusste ich ja, was ich hier antreffe. Aber was ich eben skandalös fand, war, dass der Bauer, der so in der Kreislaufwirtschaft arbeitet, obwohl es gar nicht Bio ist, weil diese Zertifizierung, die brauchst du gar nicht, wenn du so herstellst, wie du, wenn du selber Land hast. Also Gras verfütterst, Silage und Heu verfütterst im Winter, dass du selber gemäht hast, dass du selber gedüngt hast, mit dem Dung von diesen Tieren. Diese ethische Frage, die habe ich auch für mich nicht gelöst. Ich weiß nicht, ob wir Menschen Tiere töten dürfen. Ich weiß aber, dass wir es tun. Und wenn wir es dann tun und wenn eine Nachfrage nach diesem Produkt da ist, dann, und das kann ich zum ersten Mal, seit ich Marketing mache, ehrlichen Herzens sagen, kann ich wahrheitsgemäß sagen, dann muss das so sein wie hier. Und deswegen fällt es mir sehr leicht dafür, in die Bresche zu gehen. Und Uwe ist mein Zeuge, das Zeug schmeckt halt auch anders. Das ist einfach nicht schädlich. Das kann nicht schädlich sein, weil es hervorragend ist. Und wenn du die Kühe jetzt fragen würdest, die da jetzt gerade draußen stehen bei etwa 10 Grad und Regen, die würden jetzt auch mit mir reingehen. Das ist schon ganz okay. Natürlich sind wir auch in so einer Vermenschelungsphase. Wir sind halt Menschen und deswegen vermenscheln wir das. Aber in der Regel ist es so, dass wenn du heute im Supermarkt Fleisch kaufst, weißt du nicht, was du kaufst. Und es kann Folterfleisch sein. Das wird in der Regel Folterfleisch sein. Es ist in jedem Falle Folterfleisch, wenn es Schweinefleisch ist. Weil diese Tiere sind ja auch noch am nächsten an uns dran. Das sind also wesentlich sensiblere Tiere. Und die werden gar nicht so gehalten auf der Weide. Also ganz, ganz, ganz wenig. Und deswegen, wenn ich denn noch Rindfleisch esse, dann esse ich nur noch süderhöfter.de. Und wir haben jetzt, ein bisschen Werbung darf ich ja machen, zum ersten Mal einen Ochsen am Start, also den kastrierten Bullen. Auch darüber, es gibt ja tatsächlich durch diese ganze Art der Vermarktung auch gar keine Kenntnis mehr um diese Landwirtschaft. Also was ist was? Was ist eine Ferse? Was ist ein Bulle? Was ist ein Ochse? Was ist ein Jungbulle? Was ist Kalbfleisch? Und wir haben nur Fersen und Ochsen jetzt neu im Angebot. Und ihr könnt mir glauben, dass wir wissen, warum.
Du, ich bin da, wie gesagt, völlig offen. Also ich finde das unheimlich spannend, mit euch darüber zu reden und bin natürlich froh, dass ihr euch die Zeit nehmt, weil ich euch beide zumindest über den Podcast eben sehr schätze und ich der Meinung bin, und da bewegen wir uns so langsam ins nächste Thema oder ins Hauptthema, dass man generell einfach auch darüber reden muss. Also ich habe für den Uwe später noch dein Lieblingsthema Corona, ich habe das Thema Zoonosen noch, vielleicht kriegen wir das zeitlich auch noch rein. Also ich kann mir jetzt schon gut vorstellen, das ist so auch so ein kleines Experiment heute, ich bekomme relativ wenig Shitstorm, ich bin einmal im Anti-Vegan-Forum gelandet, das war mir herzlich egal, weil der Vorteil am Podcast ist, die müssen sich ja erstmal anhören, um dann drüber zu schwadronieren. Von daher dann ist die Einschaltquote erstmal da.
Solange du nicht bei Attila Hildmanns Forum landest, bist du, glaube ich, im grünen Bereich.
Ja, sehr gutes Stichwort. Das ist ein sehr gutes Stichwort. Also ich verweigere mich, und das habt ihr in eurem Podcast auch schon gesagt, generell über diesen Typ zu diskutieren oder dem in irgendeiner Art und Weise eine Plattform zu geben. Aber ich finde, das ist ein unheimlich gutes Beispiel, was auch mit dem zusammenpasst, was Kai eben gesagt hat. Also ich meine, wir haben in Deutschland irgendwie 83 Millionen Einwohner. Davon sind so plus minus 1,2 Millionen vegan deklariert und so 8 Millionen vegetarisch. Also ich sag mal 10% roundabout. Was natürlich gut ist, mir persönlich zu wenig, aber trotzdem gut. Natürlich gibt es wie überall auch da verschiedene Ansichten. Also oft ist ja so diese Thematik, nur weil jetzt jemand anderes vegan ist, deswegen ist Attila Hildmann ein gutes Beispiel, muss ich den mögen. Also es gibt auch in YouTube, gab es mal, ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, so eine Kochshow von so zwei völlig rechtsradikalen Spinnern, die in Sturmhauben gekocht haben und die haben eine vegane Kochshow gemacht. Das war zwar vegan, aber die finde ich trotzdem scheiße.
Stalingrad,
ja?
Und, 1903.
Aber Adolf Hitler war ja auch Vegetarier, deswegen, also das wäre ein relativ schlechtes Beispiel dafür. Also ich finde nicht, dass man Ideologien und diese Lebenshaltung zusammenkehren muss. Das hatte gar nichts miteinander zu tun.
Ganz genau. Nein, in keinster Weise. Und das ist genau der Punkt. Also warum sollte ich jetzt mit euch nicht sprechen, nur weil ihr sagt, ich esse Fleisch? Also das ist ja genau der Punkt. Und bei Attila Hildmann ist es eigentlich ganz spannend. Also der wurde ja in der Szene glorifiziert. Zugegeben, er hat mit seinen Büchern die gut sind, das muss man fairerweise sagen, ein bisschen was dafür getan, aber das ist so ein Ding, wehe, du hast was gegen Attila Hildmann gesagt, da wurdest du irgendwie niedergedroschen oder wehe, ich rede jetzt mit jemand, der Rindfleisch vertreibt, wie kannst du das machen als Veganer? Jetzt seid ihr ja leidgeprüft, habt viel Lebenserfahrung, habt viel erlebt. Ja, ich werfe das jetzt einfach mal so ein bisschen brutal in den Raum, dieses Thema Cancel Culture, miteinander reden, Dinge erkennen, wie kann man denn zusammenkommen? Also wir sind jetzt auch zusammengekommen, aber wie können wir uns da zusammenfinden?
Also ich finde, dass das ja überall läuft. Ja, also ich war jetzt zum Beispiel in Hamburg und habe gestern Mittag im Landhaus Scherer gegessen. Also der macht die beste Ente und Gans vielleicht in ganz Deutschland. Aber der hat jetzt in letzter Zeit, ist eben auch so ein Oldschool-Chef, ja, der hat jetzt auch vegetarische Menüs, also seit einem halben Jahr, ja, nach 35 Jahren quasi, eingeführt. Und ich glaube, man hat so mehrere Sachen. Man hat einerseits die Umweltbedenken, andererseits die Tierschutzbedenken, aber auch zum Dritten kommt natürlich der Markt. Geh mal in Top-Top-Restaurants, die haben alle mittlerweile ein vegetarisches Menü. Ja, so. Und ich denke, das hat dazu geführt, wie du auch sagst, 10%. Vor 10 Jahren waren es vielleicht 2%. Also es breitet sich aus, Vegetarier und Veganer erobern den Planeten quasi. Ja, also ich denke schon, dass wir da in 10 Jahren bei 40-50% sind, ganz ehrlich, weil die meisten Leute, klar, einerseits wird es teurer, es wird ja jetzt viel auf Bio automatisch irgendwann umgestellt und umgestellt werden müssen, ja, und dann wird es teurer, dann können sich nicht mehr so viele leisten, gleichzeitig wird es natürlich aber auch im Vergleich zu jetzt billiger, wenn nämlich zum Beispiel Aldi und Co. eben überhaupt nichts mehr kriegen, was nicht Bio ist. Und dann muss man eben noch definieren, ab wann ist es Bio? Also nicht ja Klöckner Bio, das ist ja totaler Bullshit, sondern Bio bedeutet für mich eben grundsätzlich keine Chemie in der Fütterung und eben auch tatsächlich die Möglichkeit für jedes Tier jeden Tag draußen zu sein. Egal was, ob Hühner, Schweine. Und von daher gehe ich davon aus, dass sich das eben tatsächlich verbreitet. Und der andere Teil aus Kostengründen und aus moralischen Gründen wird der abnehmen. Aber man braucht da überhaupt gar keine, sage ich mal, Aggressionen. Also ich finde mich manchmal, bin ich ein Loser, dass ich kein Vegetarier bin, weil ich bin großer Tierfan und Tierschützer. Mir tun die Tiere leid. Da fühle ich mich scheiße. Aber es ist eben auch so, dass ich dann eben, bei mir gewinnt dann der Gourmet-Idee. Ja, also bei mir gewinnt dann einfach so, ach komm, ey, jetzt will ich aber eine Weihnachtsgans. Ne? Also da bin ich zu schwach quasi.
Ehrlich, wenn wir die Diskussion führen, dann müssten wir ja gar nicht sagen, das schaffen wir Menschen alles gar nicht, weil wir sind ja auch alle alt genug zu wissen, dass es das früher alles schon so gab. Nämlich gab nicht jeden Tag Fleisch und Wurst. Ja, es war einfach zu teuer, beziehungsweise absolut, nicht so ein hohes Einkommen da. Es gab früher viel mehr Eigenversorger auch, weil viel mehr Leute auch Gärten hatten und Zugänge zu Gärten haben und auch dann mit dem Wirsing und dem Spitzkohl zufrieden waren. Und ich glaube, wir waren schon erwachsen, als in Deutschland zum ersten Mal Kiwi zu kaufen gab. Also wir leben in einer Welt des totalen Überflusses. Und vegan zu leben, glaube ich, ist gar nicht so ohne weiteres zu schaffen, wenn man die Verhältnisse, die Ernährungsverhältnisse der 60er und 70er Jahre zur Grundlage nimmt. Du kannst nur Kartoffeln und nur Kohl essen, das geht schon, aber eine gewisse Mangelversorgung ist dann schon festzustellen. Ich plädiere da gar nicht fürs Fleisch. Also ich kann diese Auseinandersetzung darüber und die Ideologie überhaupt nicht nachvollziehen, gar nicht. Und die haben, wenn überhaupt, auch beide Seiten reingebracht. Erstmal die viel größere Anzahl an Ignoranten. Diese Sorry-Greta-Fraktion, also wenn mir heute noch jemand sagt, mir ist das scheißegal, Hauptsache Fleisch, dann sage ich, du bist ein Arschloch. Tut mir leid, du hast keine Ahnung, worum es hier geht. Du beteiligst dich daran, dass Mensch und Tier, weil in der Viehzucht, in der Massentierhaltung werden ja auch die Menschen gequält. Nicht nur mit super schlechtem Essen, absolut, sondern auch die in der Zucht arbeiten, die in der Aufzucht arbeiten, gehen ja auch unzumutbaren Jobs nach. Von daher sind die ideologischen Auseinandersetzungen, die sind gar nicht zu führen, weil doch heutzutage jeder machen kann, was er will.
Absolut, im Grundsatz ja. Und ich sag mal, du hast absolut recht, es beruht generell auch auf vielen Missverständnissen oder auch auf viel Fehlinformationen, weil auch so ein Standardspruch ist ja immer, der Mensch ist seit Millionen von Jahren Fleisch. Also da fängt schon mal so an, dass die Menschheitsgeschichte gar nicht so lange ist. Also der Planet ist im Vergleich mit 4,3 Milliarden Jahren viel älter als wir. Und zum anderen ist ja auch diese Massentierhaltung, wie wir sie heute kennen, die ist überhaupt erst Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er, also erfunden und kultiviert worden. Also das ist nämlich also absolut der richtige Punkt und da bin ich eben voll bei dir. Aber jetzt mal,
Im Wesentlichen mit dem Aufkommen der Discounter, ohne diesen Handel, ohne dieses massenhafte Handeln von Lebensmitteln, wäre das undenkbar. Also wenn du nur Metzgereien hättest, die es ja heute in den Großstädten gar nicht mehr gibt, ja, du kannst ja mal die Stadtteile, ich habe in Schwabing lange gelebt, da gab es keinen Metzger mehr. Da gab es überhaupt nichts mehr. So, und wenn die konnten ja diese Massen gar nicht verarbeiten. Also dieses Volksfleisch ist ja Schwein, Rind wird ja nur zu einem Drittel oder noch weniger konsumiert. Und Hühner natürlich massenhaft eben auch sehr, sehr viel mehr, wegen Eiern auch, dann haben sie das Fleisch entdeckt. Aber im Wesentlichen ist der Handel dafür zuständig, die Discounter sind dafür zuständig und das Unkritische der Medien und das Unkritische des Menschen. Der Mensch hat sich auf diese Sache eingelassen und der Konsument ist auch der Schlüssel zu allem. Wenn du es nicht mehr kaufst, werden die das nicht mehr anbieten.
Das ist richtig. Ich meine, man sieht es ja gerade eben, ich nehme da immer ganz gern Rügenwalder als Beispiel, wie die mit ihren Umsätzen hochgehen. Ich war mehr oder minder zufällig auf dem Deutschen Fleischkongress in Frankfurt in dem Jahr, wo Rügenwalder das erste Jahr hinter sich hatte, wo die am Anfang ja noch vegetarische Produkte angeboten haben. Und da war der Geschäftsführer von Rügenwalder auf der Bühne in so einem Panel und dann ging es darum, wie viel Umsatz. Und da saßen 499, ich war der 500. fleischverarbeitende Betriebe, also CEOs und Geschäftsführer im Publikum. Und er sagte, also wir haben im ersten Jahr Umsatz vom Gesamtumsatz prozentual 20%. Und das werde ich nie vergessen. Da ging so ein richtiges Raunen als Laola durch diesen ganzen Saal. Und dann wurde auch nachgefragt, ob das eine Umsatzsteigerung war. Und da sagte er, nee, wir haben ziemlich genau im selben Verhältnis 20% weniger mit Fleisch gemacht. Und danach habe ich kurz mit ihm sprechen können und da sagte er so, wissen Sie, mir persönlich ist es egal, wenn wir 100% fleischfrei machen und können den Standard halten, die Mitarbeiter bezahlen, bin ich der Letzte, der das nicht will. Also das ist mir total in Erinnerung geblieben und dann dachte ich so, mal abwarten, man ist ja erstmal kritisch, mal abwarten und dann im Jahr drauf und jetzt nach 5-6 Jahren ist das, also für einen Industriebetrieb, für einen Großbetrieb, ist das ja tatsächlich, man sieht ja, das ist ehrlich gemeint gewesen damals. Also die machen ja mittlerweile mehr mit veganen als mit Fleischprodukten, ja.
Aber heißt ja nur eins, es geht.
Ganz genau, es geht, genau. Es ist möglich. Oder jetzt die Situation von dir mit dem Direktvertrieb zeigt ja auch, es geht. Die Frage ist natürlich jetzt, wenn man dann eben, gut, sie ist es ja jetzt nicht mehr lange oder so, wenn man natürlich dann eben solche Pressekonferenzen, Statements von der Frau Klöckner eben hört, wie verzweifelt ist man da?
Ja, also überhaupt so eine Bio-Ampel anzuschaffen, war ja nur, damit man sagen kann, guck mal, ich habe schon einen Punkt auf der Bio-Ampel. Das heißt, ich habe quasi dem Schwein 3 Zentimeter mehr Platz im Stall gemacht, aber nicht 50 Meter. So, und das ist ja so eine Verlogenheit, die sieht man ja auch bei Discountern. Die haben ja unglaublich viel jetzt Bio. Ja, aber da muss man natürlich auch total unterscheiden und vor allen Dingen dann wirklich so in die Details gehen. Ne? Es ist aber natürlich auch, wenn man mal generell so auf dieser Unterschied auf Veganer und Vegetarier. Ne? Das ist natürlich auch schwer, jetzt auch, sagen wir mal, umso mehr man sich einschränkt und eben auch jetzt Butter, Käse, Milch und so weiter alles weglässt, macht es natürlich auch schwerer zu kochen, zum Beispiel. Ja? Also meine Frau war ja Veganer, weit bevor sie mich kennengelernt hat. Also sie sagte eben auch, wenn du gewöhnst dich dran und hast natürlich irgendwo, sagen wir mal, in dem Sinne auch irgendwo einen Geschmacksverlust. Also um es brutal zu sagen, ja. Du streichst durch 80% von den Ingredienzien und Essen, was du normalerweise essen kannst. Also wenn man jetzt einfach mal als Gourmet spricht, ja. So. Und ich weiß noch, wo ich das Restaurant in Kanada noch hatte, Bauhaus, da ist dann auch so ein deutscher Veganer-Chef mal gekommen, da haben wir 5 Gänge gemacht und so weiter. Die Leute waren begeistert. Aber, also ich meine, ich habe es natürlich, ich fand das auch lecker, aber es ist eben trotzdem für jemanden, der alles isst, so eine gewisse, sagen wir mal, schon ein Bewusstsein dabei, da jetzt noch so ein kleines Kalbsmedaillönchen dabei. Also jetzt als Beispiel, ne, dann wird das Gericht besser. So ist es einfach. Ist aber auch klar, weil einer, der das gesamte Instrumentarium in der Küche zur Verfügung hat, hat natürlich andere Möglichkeiten, also gerade auch mit Soßen und so, ne? Wenn man da eben jetzt Dairy weglässt, ja, dann endet man natürlich mehr mit Ölen und so weiter und weniger jetzt mit Sahne und so. So, ich rede jetzt rein nur vom Geschmack. Und ich denke aber, dass da unglaubliche Vorwärtsbewegungen in den letzten 3-4 Jahren weltweit passiert sind. Sie ist Nummer 1 Restaurant der ganzen Welt, 11 Madison Park in New York, Bodo Ham. hat die 3 Sterne abgegeben, macht jetzt rein vegan für $350 das Menü. Ja, so, und das Ding ist gebucht. Also es ist viel Musik drin, es ist viel möglich, aber es ist natürlich enorm arbeitsintensiv. Ne? Also zu glauben, man schneidet da 3 Karotten in Hälften und serviert sie, so läuft es eben nicht. Sondern jetzt müssen wirklich auch viele Chefs auf dem höheren Level einfach mal anfangen, tief einzutauchen da. Und dann wird die Sache auch attraktiver. Also für viele.
Es muss schmecken. Ja. Bin ich voll bei dir. Es muss schmecken. Definitiv. Das ist die beste Werbung. Wenn du mal möchtest, also ich spreche hiermit für dich, also für dich Kai auch, aber du wohnst ein bisschen weit weg, aber für dich Uwe die Einladung aus. Wir können gerne mal zusammen einkaufen gehen. Also speziell bei Milch, Sahne, Butter sind wir, was Kochen angeht, richtig weit. Also da gibt es sensationelle Alternativen.
Und wo? Mal Natura die oder Bioland oder was? Oder?
Selbst beim Rewe sogar.
Ja, das nehme ich also, mal an. Das kriegen wir mal in den nächsten 2 Wochen hin. Da treffen wir uns
irgendwo. Also hier unten im Malakoff ist ja der Rewe, der ist ja brauchbar, der ist von dir aus in 5 Minuten und von mir aus nämlich auch in 5 Minuten zu erreichen. Lade ich dich gerne ein, können wir gerne mal machen. Kai, was ich dich noch fragen wollte, das passt nämlich auch zu dem Thema mit Kommunikation. Ich habe war in eurem Podcast, meine ich, hast du das erzählt, dass du vor kurzem bei, ich weiß nicht mehr, Bioland eingeladen warst, für ein Panel. Das fand ich auch spannend, weil du hast jetzt nicht so viel davon erzählt, deswegen wollte ich jetzt nochmal nachfragen, aber das zeigt ja, da ist eine Gesprächsbereitschaft.
Total. Die sind auf uns zugekommen, weil sie gesehen haben, eben genauso wie du, die machen sie eigentlich fast schon wie wir, das war Bioland und Bioland ist ja jetzt nicht so verkopft wie Demeter oder vergeistigt, muss man ja fast sagen, sondern haben ganz klare Kriterien und uns unterscheidet nur die Stickstoffdüngung auf der Wiese. Wir düngen ja nur mit Eigenmitteln, wir holen ja nichts dazu und dann wächst das Gras nicht in dem Maße, wie wir es brauchen. So, und das, wenn du dann einen anderen Dünger nimmst, die den vorschlagen, dann wird das wieder sehr ineffektiv, was die Kostenstruktur angeht, weil das sowieso alles wahnsinnig teuer geworden ist. Aber die haben halt das Problem, in der Milchwirtschaft sind die Kühe ja ständig schwanger und dann kommen ja dann Kälbchen raus. Ne? Und die Kälbchen, die werden sie nicht mehr los, weil in den letzten Jahren der Fleischpreis so niedrig war, dass die Kälbchen gar keinen Preis mehr haben. Also dass die Schlachthöfe sagen, wir holen das kostenlos ab, aber zahlen tun wir jetzt nichts mehr dafür. Und sie wollen halt solche Züchter, wie wir es sind oder wie mein Nachbar es ist, dafür gewinnen, dass sie mit in diese Kalbaufzucht hineingehen. Das ist, wie gesagt, alles eine Frage der Kostenstruktur. Wenn die Kosten in der jetzigen Situation noch weiter steigen, dann trägt sich auch dieser Bauer damit, seinen Betrieb aufzugeben. Aber dann ist wieder eine Perle weniger auf dieser Kette und dann liefern wir uns noch mehr aus, weil ich nicht an den Verbraucher glaube über Vernunft, sondern der kommt nur über den Preisdruck. Also die Leute, die billiges Fleisch kaufen, die nehmen eine Menge in Kauf, was auch ihre Gesundheit angeht und auch gerade was die Menge und den Konsum angeht. Deswegen, das geht wahrscheinlich nur über den Preis und muss man auch mal ganz klar sagen, es gibt kein Recht auf Fleisch. Es gibt auch kein Recht auf Billigflüge und es gibt auch kein Recht auf Urlaub. Wir haben nämlich auch ein Ferienhaus hier nebenan unter meiner Leitung. Da kann man auch in Deutschland sehr schön Urlaub machen. Also das geht schon, also das merken wir ja auch. Es gibt ja diesen Umdenkungsprozess auch. Die Menschen sind ja schon auch vernünftig, aber es gibt eben auch eine riesige Menge an Leuten, die sagen, ich verzichte auf gar nichts, weil ich will das alles haben. Ich will, und die verwechseln das mit Freiheit. Aber in Wirklichkeit ist es Zwang. Es ist genau das Gegenteil von Freiheit.
Dafür bin ich dir jetzt sehr dankbar, dass du diesen Satz als, jetzt mache ich Anführungszeichen, Nicht-Veganer gesagt hast, es gibt kein Recht auf Fleisch. Da bin ich 100% bei dir. Ja, das lasse ich jetzt einfach so stehen, weil das kann ich nur so unterstreichen. Und ist denn da vielleicht jetzt noch ein bisschen ausgeplaudert? Gibt es denn da Bestrebungen von denen, das ein bisschen diesen Dialog auch zu halten? Ja. Oder war das jetzt so eine einmalige Sache?
Das ist überhaupt nicht einmalig. Das ist ja von beiden Seiten interessant, weil wenn ich jetzt in meinen Vertrieb gehen kann mit, wir sind ein Biolandbetrieb, dann kann ich auch 30% die Preise erhöhen. So, ich kann das ja. Ich kann den Preis ja selber bestimmen. Ich muss höchstens damit leben, dass ich das nicht verkauft kriege. So wie das jetzt im Moment ist. Im Moment ist es wirklich so, das muss man ganz klar sagen, der Rindfleischpreis ist deutlich nach oben gegangen, aber der Bio-Rindfleischpreis ist nach unten gegangen. Jo. Und die Wahrheit ist auch, dass wenn die Tiere abgeholt werden vom Hof, fahren die in den gleichen Schlachthof. So, und da ist dann irgendwann ein Punkt gekommen, das wusste ich auch nicht. Da sage ich, wenn du bei mir im Direktvertrieb kaufst, das kommt aus der Hausschlachtung. Wir fahren dieses Tier 5 Kilometer zu einem Handwerk, das es bald auch nicht mehr gibt. Weil das kann natürlich ein durchschnittlicher Schlachthof, ich glaube, den Leuten wird schlecht, wenn sie bei einem veganen Podcast von Schlachthof hören, aber ein richtiger Schlachthof, der kann das gar nicht leisten, weil die das Handwerk gar nicht mehr beherrschen und weil sie die Zeit auch nicht haben.
Absolut, also das ist, auch in der Sache sind wir uns komplett einig, das ist nämlich genau der Punkt. Also das geht ja teilweise so weit, dass die Tiere, ich finde das immer so spannend, da wird geschrieben, Aufzucht in Deutschland.
Komm sofort, ich irgendwann mal drüber da rufe ich sie in einer halben Stunde hier auf den Sack unter meinem Arm.
Ich weiß, ja, der hört mich, der hat so schön... Die hat so schön geschmust, wie ich letzte Woche bei dir war. Die will bestimmt mit mir schmusen. Die will mich hier
irgendwann... Ja, liebe Vegan-Zuhörer, ihr seid vielleicht zum ersten Mal Gäste bei Boll Blasberg. So ist das in unserem Podcast immer. Ja, weil der Herr Boll hat seinen Laden überhaupt nicht im Griff. Ich sitze hier, eben hat mich mein Handwerker gerufen. Ich reagiere nicht, der muss alleine zurechtkommen. Ich baue nämlich gerade so ein bisschen was um und die sind ständig da und wollen was wissen. Aber der Herr Boll, der reagiert auf alles, ja. Hat's wirklich nicht.
Ja. Ja, das stimmt. Also kann ich sehr empfehlen, ist sehr unterhaltsam. Da bin ich voll bei dir, nämlich. Und zwar, das Ding ist, ich dachte so, Aufzug in Deutschland und Schlachtung in Deutschland oder nicht. Und dann habe ich mich auch mal, also da gibt es in Frankfurt diesen Verein Animal Angels, die kümmern sich speziell um Tiertransporte. Und da wird es dir schlecht und das unterstreicht völlig, was du gerade gesagt hattest. Die werden hier aufgezogen, ja eh schon unter übelsten Bedingungen. Dann werden vor allem Schweine in diese riesen LKWs und in den Osten gefahren und werden dort zerlegt. Also 1000 Kilometer, 2000
Kilometer. Aber dass das erlaubt ist, ist das Problem. Das kannst du alles reglementieren. Ja. Dafür haben wir Landwirtschaftsminister. Absolut. Ja, und das hat nichts mit der EU zu tun. Das sind Standortbedingungen, die können wir bestimmen. Wir können einfach sagen, das ist verboten. Das geht nicht. Und schon gar nicht mit Schweinen. Ehrlich, da muss ich eine Lanze brechen für Schweine. Das sind die sensibelsten Tiere. Da kannst du lieber hier den Hund vom Boll nehmen.
Ja.
Der ist nicht so sensibel wie jedes Schwein. Das sind wunderbare Tiere. Die haben den Menschen wirklich nicht verdient.
Das ist richtig. Vor allem, die sind ja sehr hundeähnlich. Also in dem, was die können, mit Riechen und so weiter und auch wie sie sich verhalten im Sozialverhalten und so weiter. Ja, und eben das ist so das Perverse. Also, und das ist so das Ding, weißt du, bevor wir uns jetzt über einen Rinderzüchter in, egal ob Nordfriesland oder Timbuktu unterhalten, das sind ganz elementare Probleme vorne dran, die legal sind. Und wie gesagt, dann wird dieses Fleisch auch wieder, wie du schon richtig gesagt hast, unter unwürdigsten Bedingungen für Mensch und Tier dort zerlegt und dann wieder hierher gekarrt und dann verarbeitet und am Ende kann drauf stehen, hergestellt.
Ja, und dann muss man aber auch mal die Art und Weise des Konsums betrachten. Also wenn du jetzt, ich will jetzt keine Werbung für mich machen, aber mache ich trotzdem, wenn du bei mir Fleisch bestellst, dann kann man ja auch für eine Menge von Leuten Fleisch bestellen und sagen, komm, wir verteilen das. Es gibt Leute, die meisten Menschen, die wissen nur noch, Fleisch ist ein Steak, ja, aber mach mal einen schönen Braten, ja, das ist wunderbar und das ist ganz leicht herzustellen. Es ist großartig und man kann Freunde einladen, aber die Leute bestellen sich dann irgendwie bei Lieferando irgendeine Scheiße und dann essen sie das. Und das muss sich wirklich fundamental ändern. Nur ich kann das ja jetzt in diesem Podcast nicht sagen, weil der hört ja eh keiner zu, der das macht. Also von daher.
Och, du, ich habe also meine Hörerschaft besteht teilweise bei manchen Folgen aus mehr Nicht-Veganern.
Also wir müssen die Struktur dahingehend ändern, dass wir wesentlich bewusster uns wieder ernähren, auch im Eigenverhalten. Also dass wir wirklich dann abends auch rausgehen und selber uns was kaufen und dann zu essen machen. Übrigens geht am meisten mit einer Schnitte Brot und Rohkost. Ja, das tut übrigens vielen dann auch gar nicht so übel, was ihr sonstiges Behavior angeht. Vielleicht auch mal ein bisschen joggen gehen und vielleicht mal ein bisschen bewusster ernähren, weniger Fett und Süßigkeiten und was weiß ich nicht alles. Ja. Und da muss eben insgesamt drauf geachtet werden und das wird viel zu wenig getan, weil nicht umsonst haben wir ja diese riesigen Gesundheitskosten.
Und jetzt haben wir das Thema Zucker nicht mal, das könnt ihr ja mal bei euch besprechen, das ist ja nochmal.
Ja, aber das ist zum Beispiel jetzt auch so eine Sache, viele Diäten schließen sich gegenseitig quasi aus, also nicht alle Diät ist gesund, um es mal so zu sagen, oder bestimmte Dinge, wo du darauf verzichtest, weil du gegen allergisch bist und so weiter, dann kannst du es nicht, aber die wären an sich gesund, aber weil du dann eine Allergie hast oder kannst du sie nicht nehmen, das hatte ich auch schon, diese Sachen. Ich denke, das sind zwei komplett verschiedene Themen. Ja, es gibt auch Veganer und Vegetarier, die ernähren sich überhaupt nicht gesund. Die essen nur
Pringles vom Abend. Absolut. Ich sage immer Chips, Wodka
ist auch vegan. Wenn du nur Brötchen isst und keine Frikadelle da rein tust, weiß ich auch nicht, ob das gesünder ist als überhaupt kein Protein. Also das sind so Sachen, das ist ein eigener Block. Aber nochmal, zu dem, was er eben gesagt hat, ich denke auch, wir haben einfach im Anbesicht auch der Klimakatastrophe, wo ja Tierzucht und so weiter auch ein enormster Faktor ist, wir haben einfach jetzt wirklich keine Zeit mehr, um dieses elendig lange Programm des sozusagen organischen Wachstums der Vegetarier uns die nächsten 50 Jahre anzugucken, sondern es geht tatsächlich nur, genau wie der Kai gesagt hat, über Gesetze. Ja, es muss einfach ein Gesetz geben, dass diese Massentierhaltung überall verboten wird und wir auch nichts mehr importieren dürfen aus osteuropäischer, lateinamerikanischer Massentierhaltung. Ende. Ja, so. Und dann werden natürlich diese Biohöfe natürlich auch wachsen, automatisch. Sie müssen ja umstellen. Ja, da gibt es jedem normalen Bauern 2 Jahre zum Umstellen. So. Und dann andernfalls müssen sie eben schließen. So ist eben in der Marktwirtschaft. Ja, so. Von daher werden dann die Preise hochgehen. Die werden aber auch wieder runtergehen. Natürlich nicht auf billig Gammelfleisch-Niveau, aber sie werden auf ein Okay-Level runtergehen, sodass alle dann wirklich die 5-Bio-Ampel-Dinger nur noch kriegen, weil alles andere wird einfach verboten. So, und wir müssen dahin kommen, ja, weil nur über, die werden ja die, zum Beispiel die Brasilianer, die labern viel, aber hören ja trotzdem nicht auf, ihren Regenwald abzuholzen, um noch mehr Platz zu haben, um eben Futter für Massenviehhaltung Und die werden das erst aufhören, wenn dieser Markt vorbei ist. Ja, wenn auf einmal keine Sau mehr brasilianisch ist.
Aber nimm mal eine Regel zum Beispiel, die Holland jetzt eingeführt hat. Holland hatte die größte Dichte an Schweinezucht betrieben in der Welt. Und der holländische Gesetzgeber hat gesagt, wenn ihr eure Gülle nicht auf eurem Land ausbringen kann, und das kann man ja bei, was weiß ich, 50 Milliarden Schweinen in Holland wissen, dass das holländische Land ja gar nicht groß genug ist, auch nur für einen Betrieb, der seine Gülle ausbringt. Die fahren die nämlich durch ganz Europa und verschütten die. Dann dürft ihr das gar nicht mehr machen, einen Schweinehof führen. Und die haben jetzt ein großes Schweinehofsterben. Natürlich, weil das nicht mehr geht. Es ist einfach verboten worden. Und wenn ich dann unsere Julia mir angucke, die immer nur nach Brüssel fährt, sich dann Alibis geben lässt und sich ansonsten mit der Lebensmittelindustrie trifft, um den Lobbyisten von den Lippen zu lesen, was gerne gemacht werden sollte, dann kann ich nur hoffen, dass ein grüner Landwirtschaftsminister wird und dass wir wirklich radikal was verändern müssen und dass wir uns auch mit der EU anlegen. Weil wir wollen nämlich, um in dem Wodka-Beispiel zu bleiben, natürlich, wenn wir nichts mehr exportieren von unseren Tieren und wenn wir diesen Handel begrenzen mit Lebensmitteln, dann gibt es auch keinen Wodka-Gorbatschow mehr zu kaufen. Das stimmt dann auch, ja. Und das ist dann auch nicht gut. Wir reichen Deutschen, wir stehen auch in der Mitte, wir machen den größten Mist, aber wir sind natürlich auch die größten Handelspartner. Und wir dürfen dann auch keine Audis mehr in China verkaufen, denn die Hälfte des deutschen Fleisches von Tönnies wird exportiert nach China, ja. Und das muss man mir mal bitteschön erzählen, was das für eine Scheiße ist.
Ja, das geht ja noch weiter. Die exportieren ja mit Subventionen mittlerweile die PHW-Gruppe, also Wiesenhof, mit Exportsubventionen Brütereien nach Indien und China, damit die dort eben diese Brutanlagen aufstellen können, weil die Nachfrage nach Geflügelfleisch zu groß ist. Im Übrigen, dieses bei dem Holland fand ich ganz spannend, dass ja viele rübergekommen sind und die Schweine jetzt bei uns züchten. Also hier die Scheiße landet, auf gut Deutsch gesagt, wo ich dachte, hallo, Frau Klöckner, wann schreitest du da mal ein? Das ist ja eine Sinn der Sache, weil diese Gesetzgebung von Holland war ja super. Und die logische Konsequenz wäre gewesen, dass man sagt, geile Idee, machen wir genauso. Aber was macht sie? Sie sagt, dann kommt ihr doch zu uns und macht das bei uns.
Aber das ist, weil Deutschland sich immer in allem, auch bei Corona, fürs Geld entscheidet. Immer. Grundsätzlich. Es wird die Fresse aufgerissen bei allem, was passiert, um die Presse zu beschwichtigen nach dem Motto Khashoggi-Mord, unerträglich, diese Saudis, so. Und so geht das reihum, egal was für ein Thema. Weißrussland, wir müssen die Revolutionäre fördern, stattdessen Lukaschenko in Amt und würden alle anderen im Gefängnis. Hongkong, wir müssen die Freiheit von Hongkong aufrechterhalten, Endergebnis Hongkong komplett alle weg, haben nichts mehr zu kamellen. So, und so geht das reihum, Deutschland ist immer groß im irgendwie Menschenrechtsgelaber, Nawalny vor ab in die Klinik wird heile heile gemacht, jetzt versandet er im Gulag. Aber wir machen natürlich nie wirklich Power. Also wir machen nie wirklich Terror.
Und wir könnten, wir sind die 4th weltweit.
Aber leider nicht militärisch, da sind wir dann Nummer 48.
Ja, aber der Chinese wird uns nicht angreifen, wenn wir keine Audis mehr dahin liefern.
Nein, klar, der wirtschaftliche Druck ist natürlich, sagen wir mal, der allerwichtigste, den wir machen könnten. Aber da sind wir dann eben zu guter Letzt, sitzen die dann immer zusammen in all den Jahren und entscheiden sich für diese ganzen Einflüsterer. Die Gruppe wird immer größer. Da kommen dann Rechtsanwälte, da kommen Lobbyisten, da kommen die, die das neue Gesetz schreiben sollen. Da wird gesagt, aber wir müssen natürlich bedenken, wenn wir das machen, das kostet uns 11.000 Arbeitsplätze. Dann haben wir eine Region, die sieht ganz schlecht aus. So geht es ja in einer Tour bei allem. Atomkraft, wie auch immer. Egal, was wir machen wollen.
Oh, da ist der Bauernverband genau. ganz vorne so, dran.
Ja, der vertritt aber auch keine Bauern. Der vertritt die Bauernindustrie.
Genau, ja, und da genau. werden wir natürlich sozusagen, wenn wir da nicht umsteuern, dass es natürlich erstmal zu Verlusten kommt, zu ja. Arbeitsplätzen, die verloren gehen, ob Umwelt oder und? Tier, das ist dann so und dann muss man eben durch. So, und das werden wir, aber das bisher, und ich hoffe, die Ampel wird das jetzt irgendwie einbringen oder mal ändern, bisher haben sich immer bei allen, auch von Helmut Schmidt schon angefangen, hat sich immer die Wirtschaft zu guter Letzt durchgesetzt. Dann werden doch Panzer nach Saudi-Arabien verkauft, dann werden doch, was wir schon alles nach China verkloppt haben, inklusive Baupläne und so weiter und so
das,
fort.
Das Ball wieder, ne?
Ja, ich
kann nicht kann ich nichts dran ändern. Höre ich jede Folge, willkommen. Jede Woche zweimal, kann ich nichts dran ändern.
Willkommen.
Ja, aber das, was der Uwe sagt, ist vollkommen richtig, aber deswegen, genau deswegen absolut. Ist ja die Welt auch in dem Zustand, in dem sie ist. Ja, das sind ja wir mit unserem Lebensstandard und nicht der Inder in Südindien, der gar nichts gemacht hat. Ja, nur die Gefahr, die für die Welt ausgeht, ist, dass die das kopieren. Und was sollen wir denen denn erzählen? Ihr dürft das nicht so machen, wie wir es gemacht haben.
Genau. Also absolut. Und ich meine, da sind wir eben dann auch bei diesem Thema Klima, Flüchtlingsströme und so weiter. Es gibt viele, also nicht wenige Experten, und ich sag mal, da muss man auch eigentlich gar kein Experte sein, um so ein bisschen die Vernunft zu haben. Also es ist ja kein Geheimnis, dass der Wohlstand der einen auf der Ausbeutung von anderen beruft. Ja. Und wenn wir in Südafrika, ist jetzt ja auch, wird ja extrem viel Land enteignet, weil dort auch Soja angebaut wird für Tierfutter. Weißt du, wir machen mit unserem Fressen, mit unserem Handeln, wie auch immer, mit unseren Autos, das Klima kaputt. In Südafrika, da unten, die spüren das als erstes. Entweder saufen sie ab oder sie verbrennen, weil es zu heiß ist. Dann glauben wir denen die Rohstoffe. Ein Ehrmann-Joghurt in Afrika ist günstiger wie ein einheimisches Joghurt. Die Reste von unserer Geflügelindustrie landen auch dort. Das heißt, der kleine Bauer geht auch noch kaputt. Es wird immer wärmer. Dann klauen wir denen das Land für Soja und uns geht's gut. Und wenn die dann sagen, ey, also wir können hier nicht mehr leben, weil wir haben keine Lebensgrundlage mehr, wir haben kein Land mehr, uns ist zu warm. Also kommen wir zu euch, euch geht es sehr gut, dann sagen wir, oh, wo ist Frontex? Pushback. Ja,
genau.
Nein, auf keinen Fall. Ja, wir lassen euch nicht übers Mittelmeer. Diese Zusammenhänge und jetzt mit Uwe, um dein Lieblingsthema Corona noch kurz einfließen zu lassen, das Thema der Zoonosen. Also ich glaube, mit dem, was möglich ist von der Natur, da war Corona jetzt noch eine ganz harmlose Nummer.
Absolut.
Also zu dem, was möglich
ist. Schnell Zoonosen.
Ja, also Zoonosen ist eben, welche Filme gibt es da? Outbreak, Lautlose Killer zum Beispiel oder
was
andere mit Contagion, genau. Wenn eben der Virus von einem Tier, was völlig normal ist in der Natur, also Corona ist ja nicht auch also 2019 in Anführungszeichen erfunden worden, dass es Viren gibt, die unter Tieren hin und her springen, ist völlig normal in der Natur. Das Besondere ist bei Zoonosen, dass die irgendwann auf den Mensch überspringen, was erstmal auch nicht schlimm, also es kommt drauf an, aber wenn es eben dann mutiert und dann eben genau das passiert, was jetzt passiert, dass es dann von Mensch zu Mensch weiter überspringt. Und das ist genau die Situation, die wir haben. Und das ist auch, die Corona ist auch nicht die erste Zoonose, ist jetzt halt die populärste im Moment. Und aus dieser fucking Nummer, um sowas in Zukunft zu verhindern, und da sind wir nämlich wieder beim selben Thema, muss die Massentierhaltung weg. Also das ist einer der Punkte. Ich bin jetzt kein Biowissenschaftler, aber das ist mit Sicherheit eine der zentralen Forderungen, dass wir uns sowas eben nicht mehr erlauben
können. Ja, aber wie gesagt, wir sind bei allem zu langsam. Ich habe gestern den Spiegel gelesen und da war so ein Wissenschaftler, Philosoph, der gesagt hat, warum nützen wir nicht die künstliche Intelligenz, die schon da ist, also diese Schachcomputer, es gibt ja alles Mögliche, geben denen alle Daten und lassen den Computer bestimmen, wie die Welt sich komplett verhalten soll bezüglich jetzt Klima.
Ja, da haben wir Angst vor, weil das wird ja unbequem. Ich fand
die Idee geil, weil du hast ja bei so einer Maschine keinerlei Emotionen dabei. Ne? So, und wenn du dann alle Daten reintust, also vom Gletscherschmelzen bis Überschwemmungen, bis Hurrikane, bis Temperaturanstieg, wo sitzt die Bevölkerung, die kannst du ja anfüttern. Dann käme wahrscheinlich eine eiskalte, total funktionierende, nach 10 Jahren total erfolgreiche Klimapolitik raus. Die würde aber wahrscheinlich auch so sein, dass dass vor allen Dingen Europa und die USA und China den Gürtel auf einmal bedeutend enger schnallen müssten, weil dieser Computer würde natürlich auch eine Ausgleichswirtschaft erzeugen, wo nach dem Motto, von da muss jetzt da rübergeschaufelt werden, weil die sind nicht verantwortlich für, wie Afrika, die sind ja nicht wirklich verantwortlich für den Klimawandel. So, ja, und die würden dann natürlich enormste Zuwächse bekommen in Bezug auf Geld zum Beispiel. Ja, so, ich fand das geil, diese Idee mal. Natürlich.
Ja, wobei, das Erste, was der Computer machen würde, was du gesagt hast, wäre Geld abschaffen. Der Computer würde sagen, euer Problem heißt Geld und die Beimessung zu Geld. Geld ist nämlich nur ein Tauschmittel von Geld gegen Ware und Dienstleistung. So. Und dieses Tauschmittel ist ja längst zu einem Fetisch geworden. So.
Ja, aber das wäre ja dann, wenn du Geld quasi abschaffst als Computer, bedeutet das natürlich gleichzeitig, dass alle nur dasselbe zur Verfügung gestellt kriegen. Und genau. Da ist ab da gleich. So, das wäre, glaube ich, natürlich noch schwieriger durchzusetzen bei allen Beteiligten, als den Computer erstmal errechnen zu lassen. Mir geht es ja darum, dass man sowas tatsächlich mal machen sollte. Ne? So, natürlich werden die am Schluss alle sagen, so ein Scheißdreck, was der Computer da errechnet hat, das machen wir nicht, das ist uns viel zu teuer, das kostet uns viel zu viel, wie auch immer, das ist ja klar. Aber es wäre ja toll, wenn es mal wirklich gemacht werden würde.
Das kostet ja nicht viel zu viel, sondern das heißt nur eine totale Umschichtung. Ich habe letzte Woche, wir haben ja diese Woche leider nicht zu unserem Podcast gefunden, vielleicht kommt ja jetzt doch noch einer, da wollten wir übers Erben sprechen. Das ist so ein Beispiel. Da war im ZDF letztens eine sehr schöne Sendung über das Erben, die Wahrheit über das Erben. Die ging davon aus, 5% der reichsten Deutschen haben so viel wie alle anderen. Und dieser Reichtum ist natürlich längst strukturell, das war früher nicht so, sondern die Reichen werden immer reicher, das sind so Sprüche, aber die haben eine Wahrheit dahinter und das liegt an der Struktur des Reichtums, weil wir es als Gesellschaft nicht schaffen, den Reichen ihr Geld einzugrenzen. Wir haben selber durch 1000 Jahre Katholizismus in den Adern diese Gier. Wir können doch selber gar nicht denken, dass wenn jetzt mein Vater was besessen hat, dass ich davon gar nichts kriege, weil das ja mit mir gar nichts zu tun hat, weil ich ja nichts dafür kann, dass mein Vater erfolgreich war. Der soll das ja auch alles behalten. Aber es gibt eben viele Gespräche darüber, die dann sagen, wenn das dann verschenkt wird oder vererbt wird durch Tod, dann verfällt das bis zu einer gewissen Grenze an den Staat, an die Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft wiederum kriegt dann eine Zweckbindung auferlegt. Das muss dann an die, die nichts haben, wandern, in einem anderen Anteil. So. Und die wiederum müssten sich einer Zweckbindung unterwerfen, dass die nicht dafür nach Mallorca an Ballermann fahren und das alles verprassen, weil sie mit Geld nicht umgehen können, sondern nur für ihre Ausbildung, für ihre Sprachkurse, für ihre, was weiß ich nicht alles. So. Das heißt, dass diese Umverteilung, nennen das ja die Konservativen, dass die wirklich stattfindet und als ein gesellschaftliches Gut angesehen wird und etwas Großartiges und nicht als etwas Linkes und Enteignendes. Und
ja, gut, es ist
eine Enteignung, weil es keine Eignung gibt.
Nein, aber guck mal, weißt du, wo dein Denkfehler dabei ist?
Hab keinen.
Doch, weil, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, würde das ja 5 Millionen Sachbearbeiter erfordern. Da muss schon irgendwo ein automatischer Trigger sein. Du kannst ja nicht, wenn einer 150.000 Euro vererbt, auf einmal staatliche Angestellte brauchen, die sich jetzt tagelang Erbe
beschäftigen. Sondern da kannst du ja ein Patenschaftssystem aufmachen, dass jeder, der nächste Woche 18 wird, kriegt 25.000 Euro. Nehmen wir irgendeinen Betrag. Und der kommt aus dem Pool, dass dem, der gestorben ist, transferiert wurde. So, weil der andere, nämlich der Nachkomme, gar nicht mit einem Erbe rechnet und das auch schon über Generationen, weil er gar nichts kriegt. Er weiß das ja schon. So, jetzt höre ich die Millionäre alle wie uns durchdrehen. Ja, du kannst es von mir aus auch noch in menschenerträglichen Formen freistellen, dass du sagst, bis, was weiß ich, 5 Millionen gilt das nicht. Danach aber, wenn so obszöner Reichtum stattfindet, wo du gar nicht weißt, wohin damit und warum, wieso. Und guckt euch diese Dokumentation an. Die Wahrheit übers Erben ist ganz verdachtsfrei im ZDF gelaufen. Ja,
also, ja. In der Mediathek, aber ich habe sie gesehen, kann ich empfehlen, ja.
Und ist auch keine linkes Gedöns, sondern einfach nur Fakten gegenübergestellt. Und da würde die Maschine agieren. Und die würde wirklich sagen, das darf nicht geschehen. Du hast auch nichts dafür getan, weil der Reichste der Reichen, der hat auch nur 24 Stunden am Tag Arbeit und der geht zum Kacken nur aufs Klo, wie wir alle. Und das muss anders sein, weil du hast strukturell nach mehreren Generationen des Reichtums, nach der Industrialisierung, und da waren übrigens Kriege, alles scheißegal. Ja, die Reichen waren danach, sind auch die Hälfte der reichsten Deutschen, sind immer noch Fonds. Über Ländereien.
Vom Ersten Weltkrieg schon die Familie.
Ja, und das wird immer alles weitergegeben, weil sie wieder Gesetzes. Nach der Wiedervereinigung sind ja die Hälfte der Adligen in die DDR reingewandert und haben gesagt, halt mal die Hand auf. Ja, und nur die wenigsten wurden enteignet. Und da waren auch die bittersten Tränen wurden geweint, weil es wäre so schön gewesen, ohne jede Leistung steinreich zu werden. Und das geht eben nicht. Nimm mal nur dieses unser Lieblingsbeispiel, Kapitalertragssteuer, ist eine Einkommensart. Aber wird nicht wie bei jedem, der über 50.000 Euro verdient in Deutschland mit 45% Spitzensteuersatz besteuert, sondern mit 25. So, der bleibt wie bei der Familie Quandt mit einem durchschnittlichen Ertrag aus Kapitalbesitz, also nicht aus Einkommen, sondern aus Kapitalbesitz, haben die in den letzten 10 Jahren im Schnitt pro Jahr 1 Milliarde gemacht. Das sind natürliche Personen, das sind 3 Erbberechtigte. 1 Milliarde. So, wenn die statt 45, 25 bezahlen, dann sind das 200 Millionen pro Jahr, die sie nicht besteuert bekommen, die einfach, das würden wir doch nehmen für einmal im Leben, oder? 200 Millionen. So, und das ist strukturell so ungerecht, weil der Staat einfach sagt, nee, wollen wir gar nicht haben. Ihr habt so viel davon, ihr solltet immer mehr davon kriegen. Das geht nicht.
Ja, aber da ist ja die alte Denke schon immer dabei, dass wo viel Geld ist, werden auch viele Arbeitsplätze geschaffen. Das ist ja die alte
Trick. Es wird durch die Dividende. Also durch die Dividende auf Aktienbesitz wird kein Arbeitsplatz geschaffen. Das ist ja totaler Unsinn.
Nein, aber die denken, wenn jetzt die Quants 700 Millionen quasi jedes Jahr mehr Cash plötzlich aufs Girokonto kriegen, so ist es ja. Wenn sie
dann steht kein Arbeitsplatz.
Aber die Wirtschaft würde dann sagen, na gut, mit den 700 Millionen machen sie ja irgendwas. Das lassen sie ja nicht auf dem Festgeldkonto liegen.
Doch.
Für 0,2%, sondern die
kaufen. Ja, kann ich dir sagen, die kaufen Immobilien, die dann nächstes Jahr das Doppelte wert sind.
Aber jetzt sind wir doch schon wieder da. Die Immobilien werden gebaut. Da gibt es Bauarbeiter und so weiter und so fort. Die haben immer eine Ausrede, warum das Geld, die Steuersenkung für sie gut ist und dass das dann am Schluss auch für die allgemeine
Erhaltung ist. Ja, und dann probieren wir es doch mal aus, ob diese Ausreden stimmen. Das wäre doch mal mein Appell.
Ja gut, dafür ist das Finanzamt eigentlich zuständig. Nur, du musst ja überlegen, das war auch...
Die halten sich an Gesetze. Wenn die Gesetze von denen geschrieben sind, dann brauchst du nichts zu tun. Sind wir eigentlich noch beim Vegan hier?
Nee, mach ruhig. Ich habe ja gesagt, LAV meets BB ist schon völlig okay.
Ja, also es ist... Nein, aber das ist eben... Da muss man tatsächlich... Das ist fast ein Thema, was man schlecht in einem Podcast beschreiben kann, weil da muss man tatsächlich in die Details gehen. Ja? Du kannst zum Beispiel, wenn du jetzt mal siehst, zum Beispiel die Holländer, das sind doch totale Arschlöcher, die haben fast überhaupt keine Unternehmensbesteuerung und Dividendenbesteuerung. Deshalb ist ja in Holland auch so viele Firmen angesiedelt. Ne? Wir sagen immer, die Engländer sind die Könige des Schwarzgeldes, ja, mit Gibraltar, mit Cayman Islands, mit den Bermudas und so weiter. Ist es auch, aber die Holländer machen genau dasselbe. Mit den
Niederlanden. Luxemburg, Irland.
Luxemburg, Irland, es gibt so viele Steueroasen. So, und wenn jetzt Deutschland Dividendenbesteuerung oder Reichtumsbesteuerung oder solche Steuern hochsetzen würde, dann hättest du einen Exodus vor dem Herrn. Das kommt einfach so. Ja? Glaubst du, die würden auch nur ein Jahr die 200 Millionen extra Steuern bezahlen? Würden sie nicht. Dafür musst du nämlich dann die ganz anderen Gesetze ändern, nämlich das Gesetz. BMW ist deutsch, ihr seid deutsch und scheißegal, wo ihr jetzt auf einmal sagt, wo ihr lebt oder wo der Stammsitz von BMW ist, das ist uns vollkommen scheißegal. Ihr versteuert alles in Deutschland oder Steuerhinterziehung, ihr kommt ins Gefängnis. Ja. So, das sage ich ja, das eine muss auch das andere direkt mit nach vorne schieben, das ganz klar ist für alle, diese Stiftungen in Liechtenstein aufmachen.
Ja, das ist ja das Problem dieser Wohnsitzbesteuerung. Ja. Du machst einen Wohnsitz irgendwo auf und wirst dann
aber es gibt besteuert. Ja so ewig.
Aber den deutschen Pass wollen die natürlich nicht abgeben, werden besteuert nach dem Wohnsitz. Die würden auch Steuern
bezahlen, weil du hattest ja damals was noch mit Boris Becker mal kurz oder Steffi Graf, weil die eigentlich in der Schweiz gemeldet waren oder in Monaco und waren da nie. Und dann hat das Finanzamt eben die wegen Steuerhinterziehung dran gekriegt. So, aber darum geht's gar nicht. Ich glaube, diesen ganzen Quatsch könnte man weglassen, indem man einfach dasselbe, was wir auch von Amazon fordern und so weiter, da, wo der Umsatz passiert, wird es versteuert. Das heißt, wenn Amazon in Holland 10 Milliarden Umsatz im Jahr macht, aber in Deutschland 60 Milliarden, dann werden die 60 Milliarden hier versteuert und nicht in Holland. So, und das ist ganz einfach nachzuprüfen. Und das muss geändert werden. Und das muss EU-weit geändert werden. Dass da, wo die Umsätze anfallen, guck mal, Netflix zahlt auch keine Steuern in Deutschland. Ja? So, Netflix hat in Deutschland, was weiß ich, 10, 15 Millionen Abonnenten, die jeden Monat 13 Euro bezahlen. Da kommt ja schon mal richtig Geld rein. Ne? So, in Holland haben die 2 Millionen. oder in Österreich, weil das einfach viel kleinere Länder sind. So, da kann ja nicht sein, dass die alles in Holland versteuern mit 6%. So, und diese Sachen, dass da die EU noch nicht aus eigenem Interesse auch, das zeigt, wie stark diese Lobbyisten sind, ja, da hätte doch die EU, dann hätte die schon für 10 Jahre beschließen müssen, weil zum Beispiel diese ganzen Firmen, Apple, Microsoft, die können sich ja gar nicht erlauben, den europäischen Markt nicht mehr zu bieten.
Ne? Ja, also im Gegenteil, die sind ja stolz drauf und verkünden, wir haben bei einem Umsatz von, weiß ich nicht, 150 Millionen es geschafft, nur 2 Millionen Steuern zu zahlen. Und das können die legal und ungestraft in die Welt posaunen und steht dann.
Das kann ich als ehemaliger Manager sogar unterstreichen. Das musst du als Manager dann auch tun, weil du bist seitens deiner Shareholder gezwungen, über deine Satzung das Bestmögliche rauszuholen. Das heißt, wenn ein Schwachsinnskonstrukt wie Europa in der Beziehung finanztechnisch sowas anbietet, dann musst du gucken,
ja, natürlich,
wo kriegst am billigsten. Und selbst wenn du könntest jetzt als Manager natürlich sagen, das mache ich nicht, ich gehe, auf Wiedersehen. Aber wenn du da Manager bist, dann musst du dafür Sorge tragen, dass du nach Liechtenstein gehst, und die sind nicht in der EU, gehst nach Irland, so war es ja, und dann Netflix Deutschland zahlt dann Lizenzrechnungen nach Irland, weil sie da lizenziert sind. So. Und dies mit diesen Bauerntricks, ja, wo du früher mit Eduard Zimmermann Nepper, Schlepper, Bauernfänger eine Sendung gemacht hast, da lassen wir uns abspeisen, aber nicht seit 10 Jahren, sondern seit 50 Jahren. Immer schon so.
Die Firmen sind jetzt eben noch stärker ins Rampenlicht.
Genau.
Aber wenn du als Deutscher Bolu-Film, eine Filmproduktion, oder wenn du eine Deutsche, so ein Mittelständler bist, mit, sagen wir mal, unter 50 Millionen Umsatz im Jahr, dann wirst du fertig gemacht. aber wirklich, ich meine, was meinst du denn, wo zieht denn das Finanzamt in Deutschland die meisten Betriebsprüfungen durch und so weiter und so fort? Das sind diese klassischen ansässigen Firmen, die sozusagen sehr einfach zu durchschauen sind.
Genau.
Und bei den ganz Großen wissen die, da stehen dann 100 Leute von PricewaterhouseCoopers in der Lobby und sagen, wir haben für sie schon alles auf die
alles vorbereitet.
Da steht alles drauf von A bis Z. Jetzt können Sie wieder verpissen. Und andernfalls gehen wir vor Gericht und prozessieren Sie bis zum bitteren Ende durch.
Und da auch wieder eine strukturelle Ungerechtigkeit, die wir bei Boll Blasberg letztens auch besprochen haben. Der Wirtschaftsprüfer und der Betriebsprüfer sind bei weitem nicht dasselbe. Der Wirtschaftsprüfer sind nämlich genau diese PricewaterhouseCoopers oder EY, wie sie jetzt heißen, und sich ganz locker mit I schreiben und in Wirklichkeit Ernst und Jung heißen. Und von den Auftraggebern bezahlt werden, die sie zu prüfen haben. Der Betriebsprüfer, der kommt vom Finanzamt und ist nicht so schlau wie die Jungs bei EY, weil der Betriebsprüfer kriegt dann ein Staatsgehalt von 5.600 brutto und der bei EY am Tag. Und deswegen sind dann die Besseren bei den anderen und werden bezahlt von denen, die sie prüfen müssen. Stichwort Wirecard. So, da sind dann natürlich auch Transaktionen drin, die auch EY nicht mehr versteht, weil es ja auch meistens von Maschinen noch gemacht wird, Stichwort künstliche Intelligenz, und um den ganzen Weltball geschickt wird, während du, Uwe Boll, du machst einen Film und dann kann man gucken, wie viel haben sie dem Schwarz bezahlt, dem Kameramann, und wem haben sie auf Rechnung bezahlt, zeigen sie uns das mal, und wenn du dann ins Stottern gerätst, dann wissen sie, den haben wir am Sack. So ganz einfach. Und bei Angestellten ist es noch viel einfacher, du kannst dich gar nicht dagegen wehren, das ziehen die dir sofort ab, du kriegst das gar nicht zu sehen, das Geld. So, und davon gibt es 45 Millionen in Deutschland. Und das ist eine riesige Geldquelle. Anstatt sich mit Klattens Rechtsanwälten rumzuschlagen, geht man doch lieber an die gar keine Rechte haben.
Sind wir fertig? Ich muss hier weitermachen.
Ja, bevor ich auch eine Premiere heute dem Uwe traditionell, weil ich es so schön finde, die Verabschiedung gleich überlasse mit deinem berühmten Tschö, das darfst du gleich sagen. Eine Frage noch. Uwe Boll würde einen Film machen über, ich sag jetzt mal, die Massentierhaltung und Klima. Spontan ein Titel. Wie könnte der heißen?
Schweinchen Babe Teil 2. Nee. Wie soll der heißen? Ja? Die Tiere werden weggeflutet auf dem Feld von Hochwasser. Nein, das ist schwer. Wie soll ich mir jetzt so einen Titel ausdenken?
Nein, das war schon okay. Das fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Dann, ich sage euch vielen, vielen Dank. Das war also besser, als ich es mir vorgestellt habe, bin ich ganz ehrlich, finde ich toll. Und vielleicht machen wir das irgendwann mal wieder. Und ich bedanke mich beim Zuhören und überlasse, also Kai, danke dir, Uwe, danke dir. Und ich überlasse die Verabschiedung heute dem Uwe.
Also, tschö.
Der Lust auf Vegan Podcast. von und mit Erik Hübner. Dieser Podcast wurde präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Alberts Pur Vegan, die Happytaria. Rein pflanzliche Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau. Gesunde und schon mehrfach ausgezeichnete Erzeugnisse für eine ausgewogene Ernährung. Ökologisch, hochwertig und super lecker. Werde auch du heute zum Happytaria.